Michael Schöne und der Coach, der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Der Schöne und der Coach mit Sebastian und dem großartigen und unnachahmlichen Bernd Schmid der Generation U40, Christoph.
Danke, mein lieber Sepp. Danke für die Blumen. Für mich bist du ja die Gabriela Sabatini des Coachings. Aber sage mal, deine Stimme ist so zart. Wie kommt das?
Ha, hast du gemerkt, ne? Ja, ich habe vor einer Woche in so einem schicken Berliner Brauhaus so ein kostenloses 90-Sekunden-Stimmtraining gemacht, weil mir nach dem ersten Podcast wirklich alle gesagt haben, Junge, was ist denn mit deiner Stimme? Weißt du, selbst meine Partnerin war im Team Christoph so, ja, der Chrissy, der hat so eine tolle Stimme und du klingst so gequält. Naja, auf jeden Fall hatte ich in diesem Stimmtraining, ja, in diesem schicken Berliner Brauhaus, lieben Gruß übrigens an die Trainerin, so einen Moment, da hat man mir gesagt, du musst nicht hier sprechen. Und da hat mir die Trainerin die Hand auf die Brust gelegt und meinte, du musst hier sprechen, Sebastian. Und seitdem klinge ich ein wenig wie Peter Urban und weiß, dass ich extrem kurze Finger habe. übrigens, hier, ne, Peter Urban
moderiert auf,
am 13.05. zum letzten Mal genau den Eurovision Song Contest. Das wäre dann auch eine Option für mich, wenn der Podcast floppt.
Aber der floppt ja nicht. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf das 90-Sekunden-Stimmtraining in einem Berliner Brauhaus. Kann in Berlin aber auch was ganz anderes sein und werden. Das ist alles ein bisschen crazy hier. Also ich sehe und höre, du hast auch ein paar Rückmeldungen zu unserem Podcast bekommen. Eine Frage wurde mir auch immer wieder entgegengebracht. Und zwar gab es auch Hörerinnen-Zuschriften. Wer ist eigentlich der Schöne und wer ist der Coach? Und da habe ich einfach ganz lässig mit einem Cliffhanger geantwortet, das hört ihr in der nächsten Folge. Wie siehst du das? Hast du dazu noch Gedanken?
Ja, da war das bei mir eher so ein eindeutiges Ding. Und ich möchte ja vorweg mal sagen, den Namen haben wir uns ja nicht selber ausgedacht, sondern Stimmt. eine bekannte Agentur aus Hamburg. Und das
Große
war
Agentur.
Auch ganz schön billig. Das hätten wir auf keinen Fall bei Fiverr.com billiger bekommen.
Ja.
Aber ich habe eher so Dinge gehört wie, Sebastian, der Chrissy ist ja klar der Schöne, aber welche Rolle hast du denn dann eigentlich noch? Und habe allen verzweifelt versucht zu erklären, dass der Name deutlich tiefsinniger ist und dass es um die innere Schönheit des Menschen geht und den Coach als Gestalter der Aufmerksamkeitsfokussierung. Eben dieser Menschen, denn alle Menschen sind schön, es wissen nur noch nicht alle und darum geht's.
Es geht um die Metaebene und wer die nicht checkt, der braucht auch nicht weiterhören, oder?
Absolut. Aber Chris, sag mal, hast du Bock auf eine Warm-up-Question?
Ja, hau mal eine raus.
Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Also du darfst dir irgendjemanden auf diesem Planeten aussuchen, mit wem würdest du da mal gerne essen gehen?
Also du meinst, mit wem ich noch mal essen gehen würde?
Das ist korrekt.
geile Frage. Vor allen Dingen wieder mal so voll kalt erwischt. Also wenn
ich habe diese Frage übrigens geklaut von Berenike. Lieben Gruß an dieser Stelle. Ja, die ist nicht von mir.
Okay, fair von dir. Ich guck mal in mein Bücherregal und pass auf, ich würde gerne mit diesem John Strzelecki essen gehen. Der hat die Big Five for Life geschrieben. Für mich schon ein paar Tage her, das Buch gelesen habe, aber ich weiß noch, dass mich das sehr inspiriert hat, über meinen Purpose nachzudenken. Und ich würde gerne mal von dem wissen, wie er auf das ganze Thema gekommen ist und wie er heute dazu steht. Und gebe die Frage mal an dich wieder zurück. Mit wem würdest du dann gerne essen gehen?
Ich würde tatsächlich sehr gerne mal mit Roger Cicero essen gehen. In meinen Augen ein Ausnahmetalent. Grandioser Musiker, viel zu früh von uns gegangen. Der hatte übrigens letzte Woche Freitag seinen 7. Todestag und vielleicht hört er uns ja da oben auf Cloud FM zu. Ja, Roger, du fehlst hier unten. Und mit ihm hätte ich mich gerne mal über seine grandiosen Texte unterhalten. Kein Boss und kein Actionheld, kein Staat und kein Mafiageld, Frauen regieren die Welt.
Das war ein wunderschönes Zitat vom Roger. Herzlichen Dank an der Stelle. Also nochmal, um alle, die jetzt vielleicht neu dazu eingestiegen sind, abzuholen. Wir sind ein Podcast, wahrscheinlich weltweit der einzige und erste im Containment-Format. Wir machen Content, aber wir machen es auch unterhaltsam, sodass man Spaß dabei hat zuzuhören. Zumindest haben wir Spaß und ich glaube, das ist unser einziger Anspruch. Und wer noch Spaß hat, ist Add-on on top. Okay, pass auf. Heute dreht sich alles um das Thema Antreiber in unserer heutigen Episode. Wir haben lange die Themensammlung durchgewühlt und das war das Thema, was uns gerade ganz stark bewegt hat, uns auch im letzten Seminar sehr stark bewegt. Und um das Thema so ein bisschen griffiger zu machen, wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll, mal mit einer Alltagssituation einzusteigen, dass man sich auch reinführen kann, dass wir nicht mit so viel Theorie einsteigen. Sepp, wir haben vorbereitet, dass du loslegst. Let's go.
Ja, das mache ich natürlich sehr gerne, weil das auch meine Chance ist, mit einer Coaching-Phrase einzusteigen. Denn kennen heißt nicht können und wollen heißt nicht tun. Unser Podcast ist ja so ein sozialpsychologisches Experiment.
Ja, bitte. Nach solchen Aussagen musst du immer 3 Sekunden Pause lassen, dass das wirken kann.
1, 2, 3. Also wie gesagt, unser Podcast ist ja so ein sozialpsychologisches Experiment. 2 angehende Coaches, die ja noch am Anfang stehen, teilen ihre Erfahrung. Und du hast es gerade gesagt, in unserem leichten Containment-Format geht es ja nicht nur darum, angehenden Coaches Mut zu machen, sondern auch junge Menschen die Angst vor Coaching zu nehmen und zu zeigen, dass Coaches eben auch cool sein können und dass es nicht so eine Walli-Walla-Räucherstäbchen-Veranstaltung ist oder so eine elitäre Senior-Management-Nummer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann die Transaktionsanalyse sicherlich nicht würdig erklären, aber weiß, dass sie von Eric Byrne Mitte des 20. Jahrhunderts begründet wurde und sich seitdem stetig weiterentwickelt. Am bekanntesten ist sicherlich dieses Ich-Zustandsmodell, bestehend aus dem Eltern-Ich, dem Erwachsenen-Ich und dem Kind-Ich, das von Gefühlen, Gedanken und Verhalten beeinflusst wird. Und dieses Modell erklärt, warum es bei nicht komplementären Transaktionen, also zwischen den Ich-Ebenen, zu Konflikten kommt. Und hier kommt das Modell der inneren Antreiber von Tybee Carlyle ins Spiel.
Aber Sepp, jetzt komm doch noch mal ganz kurz zurück zu der persönlichen Situation. Ich glaube, damit kannst du noch mehr Zuhörer abholen als Einstieg.
Christoph, dich würde es bei meinem Nachnamen womöglich überraschen, dass ich ein Migrantenkind bin. Ja, ich bin 1978 in Danzig geboren und dann in den 80ern nach Deutschland gekommen und hier zwischen 2 Kulturen aufgewachsen. Meine Eltern haben mir quasi an Tag 1 verboten, Pole zu sein. Und es war dann so ein, no, Kochani Sebastianek, sprich nicht so laut, dass nur keiner merkt, dass du von Polen bist. Ja, liebe Grüße übrigens an dieser Stelle an meine Eltern, die besten Eltern der Welt. Ich habe euch lieb.
Liebe Grüße.
Und es gibt zu dem Thema übrigens auch ein super Buch von Emilia Smechowski, Wir Strebermigranten, da wird quasi mein Leben zwischen den Kulturen beschrieben. Und bei den Deutschen war ich dann einfach nur anders, musste mich permanent anpassen, um akzeptiert zu werden. Ich bin jeder Frage nach meinem Geburtsort aus dem Weg gegangen, habe versucht, meinen Nachnamen nicht zu nennen und gequält über jeden schlechten Polenwitz gelacht, nur um mich anzupassen. Hier, ich habe sogar Kartoffelsalat und Würstchen an Heiligabend gegessen. Und das ist jeder, der polnisches Essen an Heiligabend gewöhnt ist, weiß, dass das eine echte Höchststrafe ist.
Ja, krass. Was würdest du sagen, welcher Antreiber ist das?
Das ist der innere Antreiber, mach es allen recht. Hat auf der einen Seite den Vorteil, dass man natürlich eine hohe Empathie hat, eine gute Teamwork-Fähigkeit und so ein harmoniesuchender Mensch ist. Hat aber auch natürlich die Nachteile, dass man eine geringe Kritikfähigkeit mitbringt, voreilige Zustimmung und sich ganz oft Sorgen um andere macht und dabei die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt.
Den Mach-Schnell-Antreiber habe ich den Mach-es-allen-Recht-Antreiber habe ich ehrlicherweise auch, kann ich also sehr gut mitfühlen. Bevor wir jetzt die anderen Antreiber vervollständigen, würde ich ganz gern noch mal so 1-2 Sachen zu den Antreibern an sich sagen. Du hast das, finde ich, auch schon ganz gut durchklingen lassen. Das ist ein Muster, was du schon ganz lange hast als polnischer Immigrant. als kleines Kind gelernt, so eine Art Überlebensstrategie. Und das ist, glaube ich, auch, was man verstehen muss bei Antreibern, dass diese Muster, die da ablaufen, die meistens unterbewusst ablaufen und meist auch in so Konfliktsituationen zutage treten und man sich dann im Nachhinein fragt, was war denn das jetzt für ein Scheiß, wie habe ich mich da verhalten, super angespannt, ich weiß aber gar nicht, woran das jetzt liegt. Das sind Muster, die Überlebensstrategien waren und die haben grundsätzlich jetzt erstmal eine positive Absicht, äußern sich aber im Erwachsenensein dann häufig negativ in Konfliktsituationen und nicht so, wie man sich eigentlich verhalten wollte.
Genau, Christoph. Das waren Antreiber, die waren zur gegebenen Zeit absolut richtig und valide. Du hast es gerade angesprochen, im Kindheitsalter. Wenn man sich dann so gegeben hat, wie man sich gegeben hat, hat man eben genau die nötige Liebe erfahren, die man in diesem Moment erfahren wollte. Und einige von diesen Antreibern müssen aber heute für das Leben im Hier und Jetzt nicht zwangsläufig weiterhin die richtigen inneren Antreiber sein.
Ja, der Carla, der sagt ja, das sind Miniskripte, die laufen also immer wieder und auch von alleine ab. Und weil du sagst, die müssen heute nicht die richtigen sein, was auch spannend ist, dass die in einem bestimmten Kontext dienlich oder auch nicht dienlich sein können. Also das heißt, die sind nicht per se schlecht, sondern die sind vielleicht jetzt nur gerade in dieser Situation nicht dienlich und in einer anderen Situation wiederum sehr dienlich. Ich hatte ja auch davon gesprochen, dass es durchaus eine positive Absicht im Kindesalter gab, weswegen die sich ausgebildet haben. Und da rauszufinden, in welchem Kontext die dienlich sind, das ist, glaube ich, die Herausforderung auch für Coaches bei den Coaches oder Klienten, um das auch nutzbar zu machen, weil es gibt kein per se schlechtes Verhalten. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke des Coachings, sondern wir wollen das Verhalten nur in den richtigen Kontext rücken, damit es produktiv ist für den Coachee.
Genau, Christoph. Und neben dem Mach-es-allen-recht-Antreiber gibt es noch vier weitere innere Antreiber. Einer davon ist der Sei-stark-Antreiber. Wenn du also zum Beispiel gehört hast, jetzt hör doch endlich auf zu weinen und ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Das sind genau die Sätze, die man dann im Kindheitsalter hört und die da das Verhalten prägen. Und dann gibt es auch hier wieder die Übersetzung in die aktuelle Situation, ins Alltagsleben. Ich komme alleine zurecht, ich bin aufs Schlimmste gefasst, wie es drin aussieht, geht gar kein was an. Solche Sachen übertragen sich dann ins Erwachsenenleben, wenn man daran nicht arbeitet. Und das sind dann die Muster, die unterbewusst ablaufen. Weiterer Antreiber ist, sei perfekt. Und hier ist zum Beispiel im Kindheitsalter die Ausgangssituation, dass du nur Aufmerksamkeit von deinen Eltern bekommst, wenn du eine 1 mitbringst. Eine 2 ist schon, naja, geht so. Aber wenn du eine 1 mitbringst, dann hast du die Aufmerksamkeit und vielleicht sogar auch die Liebe deiner Eltern.
Genau. Und im Erwachsenenalter ist es dann womöglich die PowerPoint, die mal eben in 10 Minuten fertig werden könnte, die dann uns aber 2, 3, 4 Stunden kostet, weil wir versuchen, das Rechteck hier gerade noch richtig zentriert mit dem Text drunter zu packen. Und da ist dann dieser Antreiber, der sich in der Kindheit ausgeprägt hat, im Erwachsenenalter dann eher kontraproduktiv.
Also nach unserer Diskussion über PowerPoints bist du ein sei perfekt getriebener Mensch.
Ich bin sowas von 100% ein sei perfekt getrieben Mensch. Ja, neben mach es allen recht, da hast du absolut recht. Aber es gibt noch einen vierten Antreiber, der streng nicht an Antreiber. Das ist so ein, ne, wer nie aufgibt, erreicht alles. Du kannst alles werden im Leben, du musst dich nur anstrengen. Und wenn man solche Sachen im Kindesalter hört, dann haben auch diese natürlich Auswirkungen auf das spätere Erwachsenen-Ich. Christoph.
Ja, was ich bei dem Antreiber auch noch ergänzen kann, auch so aus eigener Erfahrung, es darf sich nicht einfach anfühlen. Es muss immer alles schwer sein. Und das habe ich so in meiner Selbstreflexion auch wahrgenommen bei dem streng nicht an Antreiber. Gut, und nachdem du ja den Mach-es-allen-recht-Antreiber schon in deinem persönlichen Beispiel vorgetragen hast, runde ich jetzt mit Mach-schnell als letztem Antreiber nochmal ab. Und hier geht es eigentlich darum, ständig in Bewegung zu sein. Ich mache gerne mehrere Dinge gleichzeitig, muss immer auch alle Bälle jonglieren und ich fühle mich als Motor, der alles voranbringt. Super anstrengend. Kenne ich auch.
Und das Spannende ist ja auch, dass wir als Erwachsene viele von diesen inneren Antreiber eher dann auch im Erwachsenenalter auf unsere eigenen Kinder dann schon wieder projizieren. Und das zeigt einem dann sehr eindrucksvoll, wo diese inneren Antreiber herkommen. Also Christoph, du kennst das vielleicht, du hast ja auch Kinder, ne, dieses komm, mach schnell, du musst gleich in die Schule. Und das sind dann auch so die Momente, wo wir als Erwachsene dann wieder anfangen, diese inneren Antreiber an unsere Kinder weiterzugeben.
Ja, also ich habe erstmal nur ein Kind. Schön, dass du mich so gut kennst, nach so vielen Bier, die wir jetzt getrunken haben. Aber ich sehe darüber hinweg. Und ich wollte da
ergänzen. Ich habe alle Kinder gezählt, Christoph. Nicht nur die Ehe.
Das ist nicht der Ort, um alles zu diskutieren. Ich liebe dich, Schatz. Und was ich sagen wollte, nachdem ich jetzt mich wieder gefangen habe, ist, dass im Prinzip jeder Mensch die Veranlagung für alle Antreiber hat und dass die unterschiedlich ausgeprägt sein können und auch das nicht nur nach 10 oder 20 Jahren, sondern von Woche zu Woche. Und das ist auch nochmal, glaube ich, ein spannender Aspekt, der hier zu beleuchten ist, weil auch das bedeutet, dass sie sich verändern können und damit die Leute auch nicht die Angst haben müssen. Das ist, glaube ich, auch Aufgabe des Coaches zu zeigen, es ist veränderbar, es ist nicht determiniert. Ja. Genau, und vielleicht noch ein Praxisbeispiel, um das Aufeinandertreffen von antreibergetriebenen Menschen zu beleuchten. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Team und einer ist super angetrieben durch Mach es allen recht. Der will also beliebt sein, der will auch auf den Teamzusammenhalt gehen. Und da kommt einer dazu oder ist sogar in dem Team, der ist sei stark. Was glaubst du, was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen?
Schönes Beispiel, Christoph. Naja, der es allen recht machen will, der wird versuchen, das Team zusammenzuhalten, wird sich zurücknehmen, schauen, dass das Team der Star ist. Während der den Sei-Stark-Antreiber hat, dann womöglich sagt, hier, ich komme zuerst, alle anderen sind mir mal total egal. Und dann können wir uns natürlich sehr gut vorstellen, wo da das Konfliktpotenzial ist.
Ja, Sepp, da habe ich nichts zu ergänzen, sehe ich ganz genauso. Und jetzt wollen wir uns im nächsten Schritt mit dem Umgang mit den Antreibern widmen. Was hast du da für Ideen?
Wir haben ja im Rahmen unserer Coaching-Ausbildung zwei Ideen kennengelernt. Ich persönlich bin ein großer Freund des Fragenkatalogs von Talby Kahler. 50 Fragen, 10 Fragen pro Antreiber. Und diese Fragen geben mir dann die Möglichkeit einzuschätzen, wo stehe ich jeweils bei den inneren Antreibern. Ich finde das besonders charmant, weil der Talby Kahler dann auch so Grenzen definiert hat und gesagt hat, naja, bis zur 30 ist alles noch fein, da ist das tatsächlich ein sehr positiver innerer Antreiber. Sobald wir aber über die Schwelle von 30 Punkten kommen, kann das tatsächlich auch beeinträchtigend sein. Und ab 40, hat der Talby gesagt, kann es sogar gesundheitsschädlich sein. Und wenn ich auf meinen persönlichen inneren Antreiber mit Mach es allen recht schaue, dann ist das auch etwas, was ich spiegeln kann von damals. Ich habe ja irgendwann nicht mehr meinen Mund aufgemacht, bin rot geworden, wenn ich was gefragt wurde und habe permanent Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, wie zum Beispiel Kartoffelsalat an Heiligabend essen.
Also erstmal beeindruckend, dass du mit Talby per Du bist. Vielleicht kannst du mich mal vorstellen.
Ich weiß gar nicht, lebt der noch? Der hat das ganze Jahr 1975 ins Leben gerufen. Liefern wir nach. Wir liefern nach, ob Talby Kahler noch lebt.
Und vor allen Dingen packen wir noch einen kostenlosen Antreibertest, ich wollte es schon immer sagen, in die Shownotes.
Ja, aber weißt du, was ich schon immer mal sagen wollte?
Ja.
Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Oder noch besser eigentlich, weg vom Tisch. Aber du wolltest ja noch die zweite Methode vorstellen.
Ja, ich habe auch ganz vergessen, dass wir hier auch ein bisschen Content machen wollen. Aber es geht ja auch darum, dass wir uns auch ein bisschen abfeiern und es ein bisschen lustig machen. Die zweite Methode ist ein sogenanntes Egogramm. Und nachdem du gesagt hast, du bist voll diesem Test verfangen, war ich das eigentlich auch und bin dann aber mitten im Seminar geschwenkt, hast du mich noch als Opportunisten verschrien. Ich möchte zu aber recht. unserem Seminarleiter a.k.a. unter voller Wertschätzung Coaching Yoda, Stefan Limbecher, hier nochmal Shoutout, danken, dass er das Egogramm gezeigt hat, denn hier kannst du ganz intuitiv deine eigenen Antreiber selber abtragen. Und das muss man sich einfach so vorstellen, du hast ein Koordinatensystem, auf der X-Achse trägst du im Säulendiagramm deine verschiedenen Antreiber nebeneinander ab Und auf der Y-Achse kannst, musst du aber nicht, von 0 bis 100 eine Skalierung vornehmen und kannst dann einfach intuitiv sagen, mach schnell, bin ich bei 75. Sei stark, bin ich bei 85. Und gehst dann einfach so durch, gerne auch mit deinem Coachie. Und das Geile ist halt, dass es intuitiv ist und dass du es jetzt aus deiner eigenen persönlichen Empfindung heraus machst. Und nächste Woche kann es auch wieder ganz anders sein. Und damit hat es natürlich auch den Charme, dass es nicht determiniert ist, dass du nicht festgelegt bist. Du bist einmal so. Es verändert sich ja alles im Rahmen der Kontext. Das hatten wir auch. Und deswegen taugt mir dieses Modell sehr, sehr gut.
Und wir hätten damit auch geklärt, wer von uns beiden der Mathematik-Nerd ist. Ich habe es noch nicht mit dir geteilt, Christoph, aber tatsächlich war ich auch sehr beeindruckt vom Stefan, denn was mir sehr gut gefallen hat an dem Egogramm war, dass nach der kurzen Einleitung und der 80-20-Einschätzung durch die Coachy war natürlich auch sehr schnell im Coaching drin und da gab es keine Unterbrechung, da war ein echter Flow, sodass ich rückwirkend auch sagen muss, das hat der Stefan schon super gemacht, kann ich mir tatsächlich für die Zukunft auch vorstellen.
Ach, guck mal an. Ja, schön. Schön. Zum Thema Umgang mit den Antreibern möchte ich noch einen Punkt hervorheben, und zwar, dass du insbesondere im Coaching deinem Coachee gar nicht genügend Wertschätzung für die eigenen Antreiber vermitteln kannst. Der Stefan hatte auch von einer Wertschätzungskanone gesprochen, die man auf seine Coachees abschießt, um immer wieder zu sagen, deine Antreiber sind per se nicht schlecht. Es hatte in einem anderen Kontext immer was Gutes. Und den Coachee auch zu fragen, sag mal, kannst du das auch so sehen? Denn darüber, über die Selbstreflexion, baut sich ja auch die eigene Wertschätzung auf, um dieses Gefühl des Problembehafteten wegzukriegen. Jetzt kommen wir zum Thema Erlauber. Was sind denn eigentlich Erlauber im Umgang mit Antreibern?
Genau, Christoph. Nachdem wir im ersten Schritt also unsere inneren Antreiber kennengelernt haben, geht es in Schritt 2 darum, konkrete Erlaubnisse für diese Antreiber zu finden. In meinem Fall war das damals, es ist okay, in Polen geboren zu sein. Das heißt, immer wenn ich mich solchen Situationen ausgesetzt gesehen habe, war das dann so ein Mantra, was mir geholfen hat, mit dieser Situation umzugehen. Und weitere generische Erlaubnissätze für den Mach-es-allen-Recht-Antreiber wären zum Beispiel, meine Bedürfnisse und Wünsche sind mir auch wichtig, oder ganz klassisch, ich darf auch Nein sagen.
Oder was mir noch einfällt, ich darf mich anderen zumuten. Also es ist völlig okay, dass ich mit meinen Ansprüchen auch gegen die Ansprüche von anderen stehe. Dann gibt es ja noch die anderen Erlauber, die den Antreibern gegenüberstehen. Bei Sei perfekt könnte zum Beispiel ein generischer Erlauber sein, ich bin wertvoll, ich bin gut genug, so wie ich jetzt hier bin. Oder ich kann auch mal einen Fehler machen. Ein Fehler ist im Prinzip auch, das finde ich ein bisschen abgedroschen, aber eigentlich auch ziemlich passend, ein Ja zu meiner eigenen Menschlichkeit.
Genau, ne? Oder ich gebe mein Bestes und dieses Beste ist eben gut genug. Das mag dann auch für die PowerPoints ein guter Tipp sein. Ja. Dann gibt es für den streng dich an Antreiber ein paar Erlaubnissätze, die da lauten könnten, es darf auch leicht gehen. Na, es muss nicht immer der komplizierte, der anstrengende Weg sein. Oder, finde ich auch ganz wichtig, meine Kraft gehört mir. Das heißt, ich muss mich nicht für andere aufopfern, sondern es geht hier um mich.
Jetzt stell dir mal vor, wie viele Leute mit einer 40-Stunden-Woche ihren Job in 35 Stunden gemacht haben und am Freitag um 17 Uhr immer noch da saßen, um sich eine Stunde zu beschäftigen, weil sie dachten, ich muss ja 40 Stunden arbeiten, um im Prinzip da zu sein. Ja? Und wenn die jetzt hören, ach, es kann auch einfach sein, also wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Was ist denn das für ein Relief? Und das war für mich auch sehr erkenntnisreich zu verstehen, dass die Wirksamkeit am Ende entscheidend ist und nicht die Zeit in dem Zusammenhang. Und da kann ich auch sehr viel abgewinnen, den Erlaubern. Welchen Erlauber haben wir noch nicht gemacht, Sepp?
Mach schnell. Und in dem konkreten Fall mit den 35 Stunden, ne, das würde da nicht funktionieren. Da wird es ja dann eben eher darum gehen, die vollen 40 Stunden so schnell wie möglich mit Content auszufüllen. Na, aber hier wäre eben ein generischer Erlaubersatz, ich darf mir Zeit nehmen. Oder eben auch ganz schön, meine Zeit gehört mir.
Oder am Ende auch im Zusammenhang mit viel Arbeiten, ich darf mich auch mal regenerieren und mir eine Pause nehmen. Das ist nicht verboten. Oder am Ende wächst auch das Gras nicht schneller, wenn man daran zieht. Ach, fuck, ey, jetzt hab ich schon wieder die Phrasen abbekommen. Okay, Phrasenschwein, wir sammeln. Und dann machen wir mal irgendwas Schönes für unsere Hörerinnen. Ja, okay, schön. Dann haben wir die auch rund gemacht, den Antreibern, ihre Antagonisten, die Erlauber gegenübergesetzt, gezeigt, hey, guck mal, es gibt auch ein anderes Verhalten, was du dir selber geben kannst und dass es auch in Ordnung ist. Ja, Sepp, und jetzt ist ja aber die Frage, was machen wir dann eigentlich mit den Erlaubern, wenn wir die rausgearbeitet haben?
Jetzt haben wir unsere inneren Antreiber kennengelernt, haben uns Erlaubnissätze dazu ausgedacht und definiert. Und jetzt geht es natürlich darum, diese Erlaubnissätze einzuüben. Das heißt, wir gehen konkret mit dem Coachee ins Coaching und versuchen, diese Antreibersituationen nochmal zu erkennen, also richtig nach vorne zu holen, am besten mit WAKOG.
Stopp, Einschub. Was ist denn eigentlich WAKOG? WAKOG, Christoph, vielen Dank, dass du übernimmst. WAKOG ist ein Modell, was im Prinzip alle sich selber anmoderieren, ist auch gut, oder?
Ja, und super spontan vor allem auch.
Ja, gut, aber damit leben wir. WAKOG ist im Prinzip ein Akronym für alle möglichen Sinnesmodalitäten. Kurz gefasst, V für visuell, A für auditiv, erklärt sich auch selber, K für kinästhetisch, also alles, was ich fühlen kann, O für olfaktorisch, das ist alles, was ich riechen kann, und gustatorisch für alles, was ich schmecken kann, also die volle Palette.
Vielen Dank nochmal, Christoph.
Gerne.
Springen jetzt mit unserem Coachee in ein solches Szenario rein. Das heißt, wir geben dem Coachee die Chance, nochmal sich bewusst in diesem Szenario einzufühlen, nach der WAKOG-Methode, die der Christoph gerade hervorragend erklärt hat. Und das gibt dem Coachee die Chance, sich an solche Erlaubersätze zu erinnern, also konkret zu dieser Situation nochmal anzuspielen. Und so bekommt man dann ein Bewusstsein für den Antreiber, also welche Verhaltensweisen in welchem Maß durchaus sinnvoll sind und welche Stress bei einem selbst und an anderen auslösen können.
Ergibt absolut Sinn.
Danke. Und ganz zum Schluss kommt dann Schritt 4. Hier können wir mit dem Coachee nochmal zusammen überprüfen, was der Preis für so einen Erlaubersatz ist. Das heißt, ist mein Gegenüber enttäuscht? Wie hat sich meine Stellung in der Gruppe verändert zum Beispiel? Und auch diese Übung hilft dann noch, mit den eigenen Erlaubnissätzen besser umzugehen.
Ja, schöne Methode. Mir fällt an der Stelle noch ein Weg ein, um auch an den Antreibern und an den Erlaubern zu arbeiten, wenn man sie denn kennt. Journaling, ganz einfach. Regelmäßiges Reflektieren von Situationen im Alltag. Am Anfang wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein, in der Situation zu reagieren. Aber wenn du es anfängst, am Abend, am nächsten Morgen nachzubereiten, was ist da passiert, wie wollte ich reagieren, was sind meine möglichen Erlauber, dann hast du viel mehr Möglichkeiten, in Zukunft damit umzugehen und kannst dir ja vielleicht auch so kleine Trigger, ob es jetzt ein Schnipsel am Laptop ist oder ein Knick im Notizbuch, setzen, dass du in den entsprechenden Situationen auf deine Reflexion und auf das, was du machen willst, dann auch zurückgreifen kannst. Also prinzipiell ein ziemlich einfaches Mittel, aber muss man halt auch machen. Und dann kommt mit dem 5., 6. Mal immer mehr die Möglichkeit, auch in der Situation selber was ändern zu können. Aber nicht sofort, muss auch klar sein.
Was mir damals auch geholfen hat, Christoph, war ein Buch. Ich weiß noch, dass ich damals Polski Tango von Adam Soboczynski gelesen habe. Und das hat mir eben geholfen, mit meinen inneren Antreibern und mit meinen Erlaubnissätzen dann besser umgehen zu können. Zu verstehen, dass es vollkommen okay ist, in Polen geboren zu sein. Und ich musste leider erst 27 werden, bevor ich dann verstanden habe, dass ich es nicht allen recht machen muss.
Können wir auch in die Shownotes packen, deine Buchempfehlungen. Sind die auf Deutsch verfügbar?
Ja, natürlich. Das sind jeweils deutsche Bücher. Ich kann zu dem Thema auch noch Viva Polonia von Steffen Möller empfehlen. Das ist ein Buch über einen Deutschen, der als deutscher Gastarbeiter in Polen unterwegs ist. Steffen Möller ist eine Serienlegende in Polen und da ist es mal das Umgekehrte. Also nicht der polnische Gastarbeiter in Deutschland, sondern der deutsche Gastarbeiter in Polen.
Ich habe das Gefühl, wir haben auf jeden Fall eine Community erschlossen. Jetzt kommen wir zur ersten Rubrik, oder? Wir haben eine Rubrik eingeführt.
Ja, ich freue mich total auf diese neue Rubrik, denn die sorgt bei uns in den Coachings auch immer für viel Erheiterung in unserem Ensemble aus Jungs und Mädchen, die auf dem Weg sind, sich zum Coach ausbilden zu lassen. Und Christoph, was ist denn deine Killerfrage?
Der Schöne und der Coach, Killerfragen.
Meine Killerfrage, die ich heute mitgebracht habe, ist, was passiert, wenn sich nichts ändert? Und ich möchte auch ganz kurz erklären, warum ich diese Frage spannend finde. Denn Coaching, haben wir gesagt, ist nur dann wirklich wirksam, wenn der Veränderungswille da ist und wenn auch der Nutzen für die Veränderung erkannt wird. Und deswegen ist diese Frage zur Selbstreflexion eigentlich ganz gut, weil häufig die Coaches oder Klienten darüber dann feststellen, scheiße, wenn ich jetzt, die Frage geht auch häufig, was ist, wenn sich in einem Jahr, wir spulen ein Jahr nach vorne, es hat sich nichts geändert, was ist dann? Und dann kommen die Coaches an den Punkt, wo sie sagen, oh, dann würde ich richtig frustriert sein, dann würde ich richtig Schmerzen haben, da würde ich vielleicht sogar den Job wechseln oder sonst was. Und darüber wird dann der Handlungsdrang auch aktiviert und die Motivation auch geschaffen, die es braucht, um im Coaching richtig wirksam zu sein. Deswegen finde ich diese Frage sehr, sehr hilfreich.
Danke, Christoph. Ich finde die Frage auch super. Eine Frage aus der Kategorie der Hypothesen. Kann man dann um eine Frage aus der Utilisation erweitern? Das heißt, was passiert, wenn sich nichts ändert und was ist der Vorteil davon?
Ja, oh, spannend. Da hatten wir auch dieses Beispiel, dass der Mann am Ende den Job nicht wechseln will, weil er in eine andere Stadt ziehen müsste und dafür dann aber seine Familie nicht sieht. Also hat das im Prinzip auch einen Vorteil, dass er diese Entscheidung gegen den Jobwechsel rausschiebt, weil er nämlich bei seiner Family sein kann. Ja, spannend.
Genau. Und damit sind wir auch heute wieder am Ende angekommen.
Meine Güte. Time flies. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass wir wieder eine Folge gemacht haben. Und ich wäre noch stolzer, wenn du, mein lieber Sepp, mal für Folge 3 einen kleinen Ausblick gibst, was wir uns vorgestellt haben.
Na klar. Vielleicht erinnerst du dich noch an eins unserer Coaching-Module, wo es darum ging, Coaching im Online-Umfeld. Und da weiß ich noch, ich glaube, es war direkt in der ersten Stunde, wo es darum ging, naja, da gibt es ja diese ganzen neuen Technologien mit ChatGPT und so weiter, wo wir uns dann gefragt haben, Moment mal, das heißt, wir werden als Coaches in den nächsten Jahren durch eine KI abgelöst. Und das wollen wir in der nächsten Folge einmal näher beleuchten, mal schauen, wie steht es eigentlich um unseren Coaching-Beruf? Gibt es uns in 5 bis 10 Jahren eigentlich noch? Welche Gefahren, welche Chancen liegen hier im Umfeld ChatGPT? Und ich glaube, das wird eine super spannende Folge.
Ich freue mich drauf. Dann zum Abschluss, auch wie es einem guten Podcast gebührt, nochmal der Verweis darauf, dass ihr uns verdammt nochmal bitte abonniert, dass ihr uns geile Bewertungen da lasst, damit wir das Ding richtig hochschrauben können. Und herzlichen Dank an dich, lieber Sepp. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Christoph. Ich hatte auch einen Riesenspaß mit dir, wie immer. Und für den Fall, dass ihr euch einfach zum Thema Kartoffelsalat an Heiligabend austauschen wollt, vielleicht ist das ja tatsächlich euer Lieblingsgericht, dürft ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an schöne.coach@gmail.com. Also, tschüss zusammen.
Tschüss, Servus, Bussi und Baba. Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.